das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit mir im Studio heute Abend Julia Büchler mit dem Sport nachher.
Wunderschönen guten Abend.
Die Nachbeben sind auch am Tag danach noch deutlich zu spüren. Der gestrige Eklat im Weißen Haus mit dem hitzigen Wortgefecht zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Vize J.D. Vance auf der einen Seite und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf der anderen Seite. Das war eine Zäsur. Eine Zäsur, die es den europäischen Verbündeten der Ukraine wohl so deutlich wie noch nie vor Augen geführt hat. Die ukrainischen Hoffnungen auf Unterstützung im Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg, die liegen nun bei Ihnen, den Europäern, nicht mehr bei den USA. Morgen werden Sie sich daher zu einem Sondergipfel in London zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Präsident Zelensky reiste heute schon dorthin. Tina Hassel berichtet.
Den Eklat im Weißen Haus dürfte Präsident Zelensky noch längst nicht verdaut haben, als er am Nachmittag in London Regierungschef Starmer trifft. Der Empfang herzlich. Starmer versucht, eine Brücke zu bauen zwischen dem US-Präsidenten und der Ukraine und verspricht: Ich kann Ihnen versichern, hier in Downing Street sind Sie sehr, sehr willkommen. Anders gestern. Da war Zelensky minutenlang von US-Präsident Trump und seinem Vize Vance vor den Kameras der Welt beschimpft und gedemütigt worden. Er sei undankbar, riskiere einen dritten Weltkrieg. Mit so einem könne man keine Deals machen. Aus Europa folgt eine Welle der Solidarität. Kommissionspräsidentin von der Leyen schreibt: Seien Sie stark, mutig und furchtlos. Sie sind nicht alleine, Präsident Zelensky. Aus Washington meldet sich die EU-Außenbeauftragte Callas mit harten Tönen in Richtung Trump zu Wort. Ihr Termin mit US-Außenminister Rubio war kurzfristig abgesagt worden. Callas sieht die USA nicht mehr als Partner. Nun ist es klar, die freie Welt braucht einen neuen Anführer. Jetzt müssen wir Europäer übernehmen. Sollten die USA tatsächlich ihre Hilfen für die Ukraine einstellen, stünde Europa vor massiven Problemen. Es fehlt an Luftverteidigung, an Transportkapazitäten, an Aufklärung. Auch deshalb macht NATO-Generalsekretär Rutte heute Druck auf Zelensky. Zelensky muss einen Weg finden, seine Beziehungen mit Präsident Trump zu kitten, sonst geht nichts voran. Europa muss schnell seine Rüstungsproduktion hochfahren und dafür viel Geld in die Hand nehmen, heißt es auch aus der CDU.
Wir müssen über neue Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken. Die alten werden nicht ausreichen. Dazu gibt es keine Denkverbote.
Auf dem Krisengipfel der EU in Brüssel am Donnerstag soll über die Finanzierung beraten werden. Doch schon heute stellt Ungarns Premier Orbán per Brief klar, dass er gemeinsame Beschlüsse zur Ukraine nicht mittragen wird. Europa stehen unruhige Zeiten bevor.
Fragen dazu jetzt an unseren Korrespondenten in Washington, Torben Burgers. Torben, ist denn irgendwie klarer geworden, was Präsident Trump und sein Vize mit diesem Frontalangriff gegen Präsident Zelensky im Weißen Haus da bezweckt haben könnten?
Ich glaube, die beiden wollten Zelensky schlichtweg in die Schranken weisen, frei nach dem Motto, du hast hier gar nichts zu melden. Trump und Vance sind genervt von Zelensky, weil der nicht locker lässt, weil der immer wieder vor Putin warnt, weil er Sicherheitsgarantien fordert, die die Amerikaner nicht bereit sind zu geben. Trump und Vance, die wollen diesen Krieg so schnell es geht beenden, koste es, was es wolle. Das hat Trump gestern auch immer wieder betont. Und sie sehen auch die Ukraine auf verlorenem Posten. Sie sagen, Zelensky hat schlechte Karten und er hat sein Blatt überreizt. Deswegen wollen sie die Ukraine möglicherweise sogar ganz fallen lassen. Dass sie damit ein Land im Stich lassen, das überfallen wurde, das scheint ihnen egal zu sein. Versteht, das Tischtuch zwischen den beiden, das ist zerschnitten. Und ob das jetzt jemals wieder geheilt werden kann, das ist im Moment noch völlig offen.
Vielen Dank, Torben, nach Washington. Und damit weiter zu unserer Korrespondentin Birgit Firnig in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Birgit, welche Reaktion gab es denn auf ukrainischer Seite auf diesen ungeheuerlichen Vorfall im Weißen Haus?
Ja, Ingo, die Schmach ist natürlich groß. Hier wurde ja nicht nur Präsident Zelensky gedemütigt, sondern ein ganzes Volk. Also auch Oppositionspolitiker heute stehen hinter ihm. Und man wittert hinter diesem Frontalangriff, der ja vor allem auch von J.D. Vance kommt, den Wunsch der Trump-Administration, Zelensky loszuwerden. Und das, weiß man, ist natürlich auch erklärtes Ziel von Russland. Also das sieht man hier als russische Propaganda. Und man sieht eben die Trump-Administration nicht mehr als Freund, als Verbündeten, sondern eher als Verbündeten von Russland. Insofern guckt man hier heute in Kiew in Richtung Europa, in Richtung des Gipfels, wenn auch mit bangem Blick.
Birgit, vielen Dank für die Informationen nach Kiew und damit auch nach Berlin zu unserem Hauptstadtkorrespondenten Yannick Penz. Yannick, wie sind denn die Reaktionen auf den Eklat im Weißen Haus in Berlin ausgefallen?
Also Bundeskanzler Scholz und sein wahrscheinlicher Nachfolger Merz, die haben bereits gestern Abend direkt nach diesem Eklat noch miteinander telefoniert. Beide sind sich grundsätzlich einig, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützen muss. Die spannende Frage ist aber, wie soll das in Zukunft bezahlt werden? Möglich wären mehrere Optionen, zum Beispiel ein neues Sondervermögen, eine Reform der Schuldenbremse oder eine Notlage. Das alles wäre in der Praxis aber gar nicht so leicht umzusetzen. Noch dieses Wochenende beraten deshalb Fachpolitiker von Union und SPD darüber, was überhaupt möglich wäre. Für die gerade laufenden Sondierungsgespräche ist der Druck also extrem gestiegen. Union und SPD müssen nun so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung bilden. Denn lange Verhandlungen und eine ewige Hängepartie kann sich Deutschland in dieser Lage ja überhaupt nicht leisten.
Yannick, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Danke nach Hamburg.
Eine Woche nach der Bundestagswahl wird morgen erneut ein Parlament gewählt, und zwar in Hamburg. Es geht um die Bürgerschaft und damit den künftigen Kurs in der Hansestadt, den bislang ein rot-grüner Senat, also die Landesregierung des Stadtstaates, bestimmt. Gestern und heute gab es die letzten Auftritte der Spitzenkandidaten. Der amtierende erste Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD verteilte Rosen. CDU-Mann Dennis Thering erhielt Unterstützung von seinem Parteichef und Katharina Fegebank von den Grünen war auf der Straße unterwegs. Und zum aktuellen Stand in der Hansestadt fragen jetzt an Jörg Schönborn in unserem AD-Wahlstudio in Hamburg. Jörg, was verbindet denn die Bundestagswahl und jetzt die Wahl der Bürgerschaft in Hamburg?
Im Bund ist Rot-Grün-Gelb so richtig abgestraft worden. In Hamburg tritt Rot-Grün zur Wiederwahl an, eine der beiden verbliebenen rot-grünen Landesregierungen. Und die Bewertung ist diametral unterschiedlich. Hier in Hamburg 61% zufrieden, 34% unzufrieden mit dem rot-grünen Senat. Und Rückblick auf die Ampel, da war es genau umgekehrt, 17% zufrieden und der ganze Rest unzufrieden. Auch in der Personenbewertung gab es auf Bundesebene niemanden, der Mehrheiten hinter sich versammeln konnte. Auch das ist in Hamburg anders. In den letzten Wochen haben wir immer wieder gefragt, wen würden Sie direkt wählen in die Rolle des ersten Bürgermeisters? Und da hat Peter Tschentscher auf einem Niveau von etwas über 50% eine ziemlich stabile Kurve. Dann folgt seine Vertreterin Katharina Fegebank von den Grünen und dann Dennis Thering von der CDU. Also das zumindest riecht nicht nach Wechselstimmung in der Hansestadt.
Und welche Themen werden entscheidend sein morgen?
Ja, da tut sich die Mitte möglicherweise ein bisschen schwer, denn es sind die Themen, die auch im Bundestagswahlkampf die Flügel stärker gemacht haben. Wenn wir mal schauen, was für die Wahlentscheidung die entscheidende Rolle spielt, dann nennen die Hamburger jetzt Sicherheit und Ordnung als wichtigstes Thema. Innere Sicherheit, auch nach den Anschlägen Magdeburg, Aschaffenburg, spielte bei der Bundestagswahl eine Rolle, hat der AfD geholfen. Dann gibt es ein Thema, das überraschenderweise an Nummer zwei ist. Wohnen spielt in Hamburg eine riesige Rolle. Eines der Themen, mit denen die Linke auf Bundesebene so richtig Stimmen gewonnen hat. Ja, und die klassischen Mitte-Themen Wirtschaftswachstum und für die Grünen das Klimathema folgen dann auf den Plätzen. Klimaschutz deutlich verloren. Das heißt, in Hamburg wird die spannende Frage sein, wie stark bleiben die Mitte-Parteien und werden auch hier die Flügel rechts und links stärker.
Und wir sind gespannt auf die Antworten auf diese Frage. Morgen dann, Jörg, wir freuen uns. Vielen Dank.
Danke euch.
Bei der Bundestagswahl holte die AfD in ganz Thüringen 38,6% der Stimmen. Und nun, keine Woche später, wird dort Karneval oder Fasching gefeiert. Traditionell ja die Gelegenheit für politische Karikaturen auf den Umzugswagen. In der thüringischen Karnevalshochburg Wasungen marschiert König Friedrich Merz zwar voran, aber hinter ihm lässt sich auch AfD-Frontfrau Alice Weidel feiern als blaues Ei im schwarzen Nest. Wie geht man woanders in dem Bundesland in der fünften Jahreszeit mit der AfD, aber auch etwa mit den verstärkten Sicherheitsauflagen um? Vom Fasching in Apolda berichtet Sven Knobloch.
Warte mal, wir müssten mal die Zäune so nah wie möglich jetzt herüberrücken, Plato. Kriegen wir das hin?
Letzte Vorbereitungen für den Faschingsumzug in Apolda. Mirko Gervenert muss dafür sorgen, dass das Sicherheitskonzept eingehalten wird.
Ja, wir haben Stress.
Nach den Anschlägen in Magdeburg und München wurden die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verschärft. Busse und Lkw blockieren als mobile Sperren die Zufahrtsstraßen. Die Fahrer werden eingewiesen.
Wenn irgendwas auffällig ist, lieber die Nummer immer mehr anrufen als zu wenig, das ist die Polizei.
Nicht nur bei den Sicherheitsmaßnahmen spürt man, dieses Jahr ist etwas anders. Die Bundestagswahl ist erst knapp eine Woche her. Die AfD holte in der Stadt mehr als 40%. Von einer Spaltung will Bürgermeister Olaf Müller aber nichts wissen.
Erstmal zusammen feiern und ich sage, ich bin zwar in der CDU als Mitglied, aber bin damals angetreten im letzten Jahr als Bürgermeister für alle Apolder. Und ich habe auch damals sofort gesagt, wenn jemand eine gute Idee hat für Apolder, dann ist mir erstmal egal, wo die Idee herkommt.
Rund 1200 Teilnehmer laufen und fahren beim Umzug mit. Mehr als 10.000 Besucher feiern entlang der Strecke. Politische Wagen wie beim Karneval im Rheinland gibt es hier dieses Jahr kaum.
Unsere Aufgabe war es schon immer, als Spiegel der Gesellschaft, auch der Politik und der Regierung eben zu zeigen, wo der Schuh drückt. Was halt durch die vorgezogene Bundestagswahl etwas schwieriger wird, dass man sich aufgrund der Kürze der Zeit jetzt gar nicht darauf einstellen konnte, was da eigentlich passiert.
Eine der wenigen politischen Botschaften richtet sich gegen die Thüringer Brombeer-Koalition.
Ich denke, das Politische ist nicht das Ausschlaggebende. Und die Menschen müssen auch mal abschalten und einfach mal das alles hinter sich lassen.
Wenn man dann nicht irgendwo das tiefgründige Gespräch sucht, wird man hier nur Freude erfahren. Wenn man natürlich rangeht, dann findest du auf jeden Fall Streit oder was auch immer. Ne?
Zum Karneval sind sich alle einig, zur Wahl nicht.
Zum politischen Aschermittwoch kommt Friedrich Merz nach Apolder. Ein Heimspiel wird es vermutlich nicht werden. Die Menschen hier erwarten mehr als Büttenreden.
Vernünftige und sachliche und ordentliche Koalitionsverhandlungen und eine stabile Regierung.
Wenn die CDU nicht macht, dann macht es irgendwann die AfD. Das ist einfach so.
Immerhin, der Fasching scheint hier noch etwas zu sein, was verbindet. Egal, ob die Mützen rot, grün oder blau sind.
Und damit zum Sport. Und wir bleiben in gewisser Weise beim Karneval. Denn in der Fußball-Bundesliga, da gibt es lange Gesichter in Leipzig. Aber Mainz, Julia, singt und lacht.
Ja, das war ein perfektes Warm-up für die Fastnachtsfeierlichkeiten. Obwohl die Fans aus Mainz Verkleidungsauflagen bekommen hatten, Ganzkörperkostüme und komplett geschminkte Gesichter waren in Leipzig im Stadion verboten. Eine Sicherheitsmaßnahme. Die Stimmung im Auswärtsblock trotzdem gut. Klar, Mainz gewinnt dieses Spiel mit 2:1 und klettert auf einen Champions-League-Platz, nämlich auf Platz 4. Vergangene Saison, da waren die Mainzer an Rosenmontag Vorletzter in Abstiegsnot. Und jetzt träumen die Fußballjecken von Europa.
Mainz 05 schunkelt sich Richtung Champions League. Dabei fing das Spiel für die Gäste gar nicht beschwingt an. Leipzig war schon nach 59 Sekunden der Party-Killer. Xavi Simons mit dem 1:0. Nach der Pause legten die Gäste dann die Musik auf, die für RB zu schnell war. Amiri mit dem Ausgleich und wenig später nutzte Johnny Burkhardt die Bühne zum Tänzchen. Und das leichtfüßig und elegant. 2:1, Mainz feiert und Leipzig um Trainer Marco Rose mit dem dicken Kopf nach der Party, die in Mainz weitergeht.
Erwarten Sie, dass jetzt zum Rosenmontag-Umzug auch der ein oder andere Champions-League-Pokal hochgehalten wird? Oder nehmen Sie den schon mit auf Ihren Wagen?
Nein, das ist, wir sind stolz jetzt. Wir haben für ein Jahr hier gespielt, 0-0, sehr, sehr glücklich. Wir sollen vielleicht 3-4-0 verlieren für ein Jahr. Und jetzt sind wir hier, wir sprechen über Champions League, wir sprechen über etwas zu erreichen. Das ist Wahnsinn. Und ich bin nur stolz für diese Mannschaft, diesen ganzen Verein.
Zwei Tage hat die Mannschaft jetzt erst einmal faschingsfrei.
Hello und Alaaf heißt es auch in Dortmund. Auch hier perfektes Timing zum Karnevalswochenende. Trainer Niko Kovac, der grinst. Ein 2:0 Auswärtssieg auf St. Pauli, kein Gegentor. Seit gut einem Monat ist Kovac ja in Dortmund und unter ihm scheint das Team wieder stabiler und eben auch erfolgreicher zu werden. Das Lachen ist zurück.
Eine Serie von zwei gewonnenen Spielen ist auch eine Serie. Borussia Dortmund gewinnt 2:0 beim Aufsteiger FC St. Pauli. Dank ihm, dank Karim Adeyemi.
Schwer reingekommen, aber ich glaube, zweite Halbzeit dann den Spieß umgedreht, gut gespielt und dann zwei Tore gemacht.
Eine Vorlage, ein Tor durch Adeyemi. Er ist einer der Gewinner des Trainerwechsels beim BVB. Die erste Hälfte erinnert zunächst an den krisengeschüttelten BVB der letzten Wochen. St. Pauli zuletzt mit 3 Niederlagen in Folge besser im ersten Abschnitt. Hauke Wahl nach einer guten halben Stunde. Zweite Hälfte, ein völlig anderes Spiel und es ist der beste BVB-Torschütze der Saison, Cero Gyrassi, der den BVB in Richtung Miniserie schießt. 1:0, 50. Minute.
Das Balltempo war auch wieder sehr viel höher in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, denn es ist dann schwierig, die Räume zu belaufen, wenn man schneller spielt und das war der ausschlaggebende Punkt.
Und nur 8 Minuten darauf sorgt der Spieler des Spiels für die vorzeitige Entscheidung. 2:0, stark abgeschlossen von Adeyemi. Borussia Dortmund gewinnt 2 Partien in Folge und scheint gerüstet für die verbleibenden 10 Saisonspiele.
Die weiteren Ergebnisse: Bremen gegen Wolfsburg 1:2, Heidenheim gegen Gladbach 0:3, Bochum gegen Hoffenheim 0:1 und Frankfurt spielt gegen Leverkusen 1:4. Am Freitag verlor Stuttgart gegen Bayern 1:3 und am Sonntag gibt es noch 2 Spiele, Union Berlin gegen Kiel und Augsburg gegen Freiburg. Die Tabelle: die Bayern ganz oben vor Leverkusen und Frankfurt. Mainz springt eben auf Platz 4, Leipzig bleibt 6. Dortmund ist 10. Aufsteiger St. Pauli 15. und in der Abstiegszone Bochum, Heidenheim und Kiel. Zur nordischen Ski-WM nach Norwegen, genauer nach Trondheim. Hier sorgen die deutschen Skispringerinnen für richtig gute Laune. 2. Wettbewerb, 2. Medaille. Juliane Seifert, Katharina Schmid, Agnes Reisch und Selina Freitag gewinnen Bronze. Den Titel im Teamspringen können sie damit nicht verteidigen, aber zufrieden sind sie trotzdem. Gold ging an Norwegen und Silber an Österreich. Und auch die nordischen Kombinierer sind am Dauerjubeln. Ein Tag nach Silber im Mixed-Team-Wettbewerb, da sprintet Vinzenz Geiger im Einzelrennen zu Bronze. Es ist ganz knapp am Ende. Der WM-Sieg so nah, aber Rekordweltmeister Jarl Magnus Rieber ist nicht zu toppen.
Der letzte Sprung des Tages. Diese Podesthöhe für Bronzemedaillengewinner Vinzenz Geiger kein Problem. Der Oberstdorfer hatte am Vormittag einen guten Sprung von der Normalschanze gezeigt, lag auf Rang 6. Alles war möglich. Denn der starke Langläufer Geiger startete mit 26 Sekunden Rückstand auf den führenden Rieber. Auf der 7,5 Kilometer Strecke zeigte ein Norweger keine Schwäche, ein weiterer kam von hinten angestürmt. Den Weltmeistertitel sicherte sich Rieber vor Oftebro, Geiger auf Rang 3.
Wenn es so eng um die Goldmedaille geht. Aber ich schon ein bisschen verärgert erstmal, weil ich schon gern gewonnen hätte, wenn man schon so nah dran ist. Aber jetzt ja die Bronzemedaille mitgenommen. Also 2 Rennen, 2 Medaillen. Ich glaube, ich darf mich nicht beschweren.
Hier glänzen alle Medaillen.
Tja, kommen wir noch zur entscheidenden Frage zum Schluss. Morgen Schirm oder Sonnenschutz? Was glänzt da, Stefan, am Himmel?
Am Himmel glänzt auf jeden Fall die Sonne, lieber Ingo, weil morgen wird es wirklich in weiten Landesteilen richtig schön. Es gibt aber jetzt im Vorfrühling noch ein anderes Thema, über das wir uns unterhalten können, nämlich die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Das wird sicherlich jetzt einigen in den nächsten Tagen und Wochen immer mal wieder begegnen, denn die Tage werden länger, es wird wärmer, es gibt mehr Sonnenschein und deswegen, das bringt unsere Hormone ganz schön durcheinander. Im Winter, da haben wir nämlich mehr von dem Schlafhormon. Das wird jetzt im Frühjahr weniger produziert. Anders dagegen das Glückshormon, das wird eben durch mehr Licht angekurbelt. Und wenn es wärmer wird, dann werden die Blutgefäße weiter, der Blutdruck sinkt. Und das alles macht uns manchmal ziemlich müde und schlapp, aber wir können auch eine Menge dagegen tun. Und weil bis sich der Körper angepasst hat, dauert es einige Wochen. Also viel Bewegung an der frischen Luft, viel Wasser trinken und ausgewogene Ernährung. Zu unserem Wetter. Wir haben ein Wolkenband, das von der Nordsee her zu uns unterwegs ist, zieht vor allen Dingen in den Nordosten. Es kann ab und zu mal ein bisschen Sprühregen geben. Gilt auch fürs Erzgebirge. Punktuell ist dort Glatteis nicht ausgeschlossen. Ansonsten erstmal einige Nebelfelder, die aber, wie Sie sehen, sich morgen schnell verflüchtigen und der Sonne Platz machen. Die Temperaturen, die gehen zurück in der Nacht auf 3 Grad im Norden Schleswig-Holsteins und bis auf minus 8 Grad am Alpenrand. Morgen tagsüber erreichen wir 4 Grad im Dauergrau in der Uckermark und bis zu 12 Grad im Breisgau. Die nächsten Tage, es geht mit ruhigem Hochdruckwetter weiter. Dichte Wolken, die ziehen vor allen Dingen über den Norden entlang. Es bleibt aber trocken und die Temperaturen, die steigen in den nächsten Tagen an auf teilweise über 15 Grad.
Frühlingshafte Aussichten. Vielen Dank, Stefan, dafür.
Gerne.
So, und jetzt kurz nach Mitternacht enden die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag.
Ja, aber jederzeit gut informiert, auch über den Sport, sind Sie auf tagesschau.de.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder, dann mit allen Berichten und aktuellen Zahlen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg. Bis dahin, tschüss.
Und einen wunderschönen Abend.
Bleiben Sie zuversichtlich.